Climatecast, der Klimabündnis-Podcast.
Der Klimawandel ist an Komplexität und Aktualität kaum zu überbieten und auch daher ein wichtiger Teil der Schulbildung. Am Donnerstag, den 17. November, gab das Klimabündnis einen Überblick über seine vielfältigen Aktivitäten. Anhand von Beispielen wurden verschiedene Schulworkshops vorgestellt. Die Teilnehmenden erhielten Einblicke in die Entstehung des Klimabündnis Österreich und interessante Informationen aus der langjährigen praktischen Erfahrung der Vortragenden. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Climatecast. Die Pädagogische Hochschule hat, vertreten durch Frau Katrin Ogris, eine Fortbildung für Geographielehrerinnen und interessierte Kolleginnen anderer Fächer organisiert.
Die Motivation war schon meinerseits, dass Klima natürlich in aller Munde ist, Thema ist und dass wir auch in der Schule uns als Lehrer da immer weiterbilden müssen, nicht bloß über einen Treibhauseffekt unterrichten, sondern auch weiter in die Materie hineingehen und eben uns Leute holen, die davon mehr verstehen vielleicht als wir, die wir aus der Lehrerbildung kommen.
In der heutigen Folge von Climatecast hört ihr Ausschnitte aus den Vorträgen und Interviews mit den Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen. Magister Christian Salmhofer berichtet über die Gründerzeit und die vielfältigen Aktivitäten des Klimabündnis und gibt praktische Vorschläge. Magister Christian Finger stellt Fakten und Klimaziele gegenüber, spricht über Klimakonferenzen, Völkerrecht und vieles mehr. Aber am besten, Sie hören selbst. Den Beginn macht Magister Christian Salmhofer. Klimabündnis, was ist das?
Ich bin bei der Uni mit spät gekommen und da sind mir Sachen überblieben, die wirklich niemand interessiert hat. Und dann habe ich halt diese Dinge machen müssen. Aber ich habe es ganz gut geschafft. Und dann haben sie gemeint, ich soll über Klimamodelle eine Diplomarbeit schreiben, weil das mit den Eisbergkernen war nicht so schlecht. Und jetzt hat es aber keine Klimaexperten gegeben. Also das war jetzt, ist ja jeder meteorologische Klimaexperte, aber ich war plötzlich wirklich Klimaexperte. Beim AMS haben sie gesagt, Job aus Sicht 0, 1992. Und die beim Klimabündnis haben so ein Projekt gehabt mit den indigenen Völkern in Amazonien. Ich bin dann nach Kärnten ausgewandert, also war Binnenmigrant und war eigentlich Experte für Klimamodelle. Ich bin mit dem Radl nach Hamburg gefahren, einen Computer anschauen und da hat der Hasselmann die Tier aufgemacht, der jetzt einen Physiknobelpreis hat. Also man schlittert halt in diese Geschichte so rein. Und das Klimabündnis ist eben eine Idee gewesen der Völker in Amazonien. Also die waren unter Druck durch die Regenwaldzerstörung, die waren bis 87 eigentlich nicht als Menschen anerkannt, die hast umbringen können, es war Sachbeschädigung juristisch. Und das Ding, und das sind alle in Regenwald damals und haben halt so, was das so die ersten Menschenrechts- und ökologischen Geschichten gemacht. Und so 1990 hat es die erste Delegation aus Amazonen gegeben, in Frankfurt war das ein Treffen. Das Spannende war eigentlich, dass in Kärnten da die Monika Kircher-Kohl, die später die Infineon-Chefin war und eigentlich eine der Top-Managerin überhaupt ist in Österreich, die war da dabei und hat sozusagen, sie war pro Klimabündnis, die Brigitte Ederer war dagegen, aber also das war nicht so, dass da irgendwas vom Mond gefallen ist, sondern es waren wirklich demokratische Prozesse. Und ich bin da halt ein bisschen da eingeschlittert als junger, ahnungsloser. Aber es war nicht spannend.
Die wenigsten von uns wissen um die Bedeutung Kärntens in Sachen Klimaschutz. Dabei fand 1985 die erste Klimakonferenz in Villach statt.
1985 hat sich die weltweit wichtigste Klimakonferenz in Villach gegeben. Also alles, was ihren Konferenzen jetzt vom Christian Finger und so weiter hat, das war ursprünglich in Villach. Das ist die Jill Jäger. Der Freddy Jäger hat Infineon da aufgebaut als Finanzchef von Siemens. Und die Jill Jäger war, Gott sei Dank, habe ich die sozusagen entdeckt, die war 85 bei dieser berühmten Klimakonferenz, wo alle wesentlichen Forscher der Welt, also nicht nur Geographen, sondern waren Meteorologen, Geophysiker, Ozeanologen, 89 waren da und haben damals aufgrund der Eisbohrkerne, haben sie gesagt, jetzt wissen wir es, der Mensch tut wirklich das Klima ändern. Und es wird schneller kommen, als wir glauben. Und die Pointe an dieser Konferenz war, es gibt nicht einmal ein Foto. Also, dass ihr merkt, wo die Öffentlichkeit damals war. Weil es gibt ja bei Fridays for Future immer so Leute, ah, wisst ihr alle, und ihr habt nichts down und so. Nicht? Sag ich, hey, bitte, das war ganz anders. Ich bin ja damals auch da gestanden wie Exot mit dem Klimaexpertentum, dass beim AMS gesagt hat, Jobaussicht null. Und jetzt erzählen sie mir, wenn alle das schon längst in Fleisch und Blut hätten haben müssen. Und auch die Konzerne waren nicht so bösartig, dass die da unten alles versteckt haben. Es sind einfach die Datensätze noch nicht so ganz genau gewesen. Der Gottfried Kirchengast hat zu mir 2005 gesagt, er ist sich jetzt sicher. Und das ist ein Wissenschaftler, der sehr auf Sicherheiten aufbaut. Ganz wichtig ist, der aus Griffen geboren, der Siegfried Bauer hat den Klimawandel nach Österreich gebracht. Und der war total nett und der hat aber die Venus-Mission geleitet. Der war Vizerektor von der NASA, der ist 53 in die USA, also von Griffen, St. Paul, Graz, hat den Wegener Lehrstuhl gehabt für Geophysik. Na gut, und ich bin da immer hingegangen und weil es mir so langweilig war und der Gottfried immer am Computer gesessen, bin immer zum Bauer hingegangen und habe mit ihm getrotscht. Weil der hat auch sehr gerne geredet. Und da habe ich viel gelernt, weil ich habe immer gefragt, warum denkt das halt? Und der hat gesagt, Burschen, der Klimawandel wird das Thema. Diese Konferenz, gell, 85, die tun wir immer aufbauen. Also wenn er irgendwie eine vorwissenschaftliche Arbeit machen will, bitte, gell, da ist Geschichte drinnen. 2025 wird es in Villach im Museum eine Sonderausstellung geben. Oder vielleicht Geschichte, nur ganz kurz erzählt. Der erste wirkliche Klimawandel-Artikel, der Sinn gemacht hat, war 1941. Mitten während des Zweiten Weltkriegs von einem Nazi-Meteorologen. Es passt alles nicht zusammen, aber der Flohn war eben der Parade-Geograf, der ist dann in die USA, hat sich mit den Computern angefreundet, also mit den Informatikern, und hat dann den Grade 2 nach Hamburg gebracht. Auf dem basiert der Hasselmann. Der Gottfried basiert auf den Bauer. Also das ist alles Geschichte, auch. Da ist Einstein und alles dabei.
Die Geschichte des Klimabündnis Österreich kann nicht erzählt werden, ohne Hans Kandler zu erwähnen. Der Amazonas-Experte lebte von 1972 bis 1992 in Brasilien. Er kämpfte gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung für den Erhalt des Regenwaldes und die Rechte der indigenen und einheimischen Bevölkerung. Zurück in Österreich baute er das Klimabündnis mit auf.
Wie haben wir das Klick gehabt beim Klimabündnis? Der Hans Kandler kommt aus Brasilien zurück 1992. Also der ist 68 nach Brasilien geschickt worden als landwirtschaftlicher Experte und ist in kürzester Zeit draufgekommen, was tut er da? Also er ist in den Regenwald dann rein, hat festgestellt, sein Wissen ist völlig überflüssig, ist mit den Indigenen dann rein, Chico Mendes und alles. Die Marina de Silva, die jetzt gerade in Ägypten mit Lula ist, die Umweltministerin, die ehemalige, hat er als krankes Kind aufgezogen und alphabetisiert. Und der hat ein schwerbehindertes Kind gehabt, ist 92 nach Österreich zurück, nach Lienz. Den Sie wissen, er ist leider im November gestorben, hat uns eigentlich geholfen, die Welt anders zu verstehen. Die Indigenen sind da nach Europa gekommen und sagen, bitte helft uns, wir können uns selbst nicht schützen, weil es ist ja euer Wirtschaftsweise, die uns die Bahn wegnimmt oder niederreißt. Und dann haben wir eben diplomatisch gesehen, kannst du nicht zwischen Staaten da herumfuchteln. Jetzt haben wir einfach sozusagen Gemeinden in Österreich oder Städte eine Partnerschaft, Klimabündnis, natürlich eine Brücke zur Amazonen gemacht. Das war nicht schwierig, den Leuten zu erklären, ne? Kann man sich ja vorstellen. Gell? Und wir haben natürlich, damals ist nicht daran gegangen, Bäume zu pflanzen oder so irgendwas, sondern wir müssen die Landrechte der Indigenen, oder damals haben wir echt Indianer, also in allen Texten steht damals ein Indianer noch drin, das war auch eine normale Sprachregelung. Und dann haben wir, und der Hans hat gesagt, nein, wir müssen die demokratischen Rechte schützen, weil sie schützen dann ihren Wald. Das ist jetzt sozusagen auf einmal State of Art. Also er war unser wichtigster Mann, er hat einen alternativen Nobelpreis gekriegt, hat es aber keinen gesagt, weil er wollte es einfach nicht, dass die Leute es wissen. Also die Landlosenbewegung mitmacht, also von dem haben wir einfach viel gelernt.
Mobilität der Zukunft, die Ausstellung Klimazeugen, der Klimagipfel der Schülerinnen, klimarelevante Exkursionen, wie nach Weltacker Bleiburg und Basterze, Betreuung von VWAs, Fairchain, EU Youth Cinema Green Deal und der ClimateCast Klimabündnis Podcast sind nur einige der vom Klimabündnis angebotenen Workshops und Projekte. Klimaschutz soll Spaß machen und begeistern. Dabei lernen Kinder und Jugendliche ganzheitlich und fachübergreifend die Beschäftigung mit klimarelevanten Themen.
Was ich gelernt habe, ist, was bleibt bei den Schülern hängen? Eine meiner Lieblingsfragen ist, auch bei den Erwachsenen, es ist Wandertag, du gehst senkrecht auf wie zur Wolkenobergrenze, wie lange braucht ihr? A, B, C. Zuerst habe ich ein Jahr drin gehabt, haben auch noch genug dort hingetippt. Und dann war ich ganz entsetzt, und das gibt es ja nicht. Du lernst ja Geografie, eine Wolkenobergrenze, eine Anbosser, Gewitterwolken, und die Leute tippen einfach dauernd daneben. Gell? Aber wie? Und ich habe das jetzt beim Weltlautlangen Spital gemacht. Da ist ja die Frage, 10 Tage, 120 Minuten, ein Monat. Und dann zeige ich ein Foto von der Raumstation, wo du die Kondensstreifen wie Kreide strecken, so drüber siehst. Nicht? Und dann haben sie es drin, nicht? Diese 10 Kilometer, wo die Gase drin sind. Nicht? Aber das sind jahrelange Vorbereitungen, wo du selber dann erst draufkommen musst, warum das so eigenartiges Wissen ist. Was derzeit einer meiner Lieblingsprojekte ist, und das haben wir in Kärnten geschafft, ist der Weltacker. Bitte schaut euch das an. also jahrelang herumgelaufen. Das hat der Benedikt Herlin erfunden, der ist bei Bau Unser, der hat Weltagrarbericht geschrieben, also ein hochintellektueller Typ. Und der hat in Berlin sozusagen einen Bildungsacker gemacht, 2000 Quadratmeter hat jeder Mensch zur Verfügung. Wie kann man sich mit dem ernähren? Geht sich das aus mit Futtermitteln, mit Biodiesel? Also eine Art Übungsacker. Und in Bleiburg kommen das jetzt kleine am Bahnhof. Also das ist wirklich, das ganze Dorf arbeitet da mit. Und natürlich hauptsächlich mit den Schulen an, weil die 2000 Quadratmeter sind vorstellbar. Hektar, Quadratmeter, wir haben ja alle keine Ahnung. Also von der Erde, nicht? Wir sind da echt Analphabeten, also in dieser Gesamtsicht des Planeten. Und da müssen wir einfach auf ganz, wie soll ich sagen, niedrigschwellig einmal das Basiswissen machen. Deswegen ist ja der Biolandbau gut, nicht? Da kannst du einmal vom Boden wegrechnen, gell? Und nicht in der Mitte, weil es gerade irgendein Politiker taugt, so das zu machen. Wir haben nicht sehr viel Filmgeschichten gemacht. Das ist die Magdalena Zelaskes heute tot, die wird es auch noch vorstellen. Die hat ein EU-Projekt mit Jugend und Klima und Green Deal. Und meiner Meinung nach der beste Film überhaupt fürs Klima, da kannst du den Alpenverein damit unterhalten und sonst wen, ist Zwischen Himmel und Eis. Sehr gut waren diese Passivhaus-Architekten, da sind wir am Anfang dabei gewesen, beim ersten Passivhaus bauen und so. Und dann haben wir die Idee gehabt, naja gut, wir tun Eis vom Weißen See, also der Jank hat immer geschnitten um 5 in der Früh, dann haben wir im Februar, das ist eigentlich bei einer kalten Winternacht, geschnitten, dann sind wir irgendwo hingefahren, auf Dorfeldkirchen, haben den Eisblock einbaut in 30 cm Passivhausstandard und dann haben wir es stehen lassen. Und dann haben wir immer probiert, wie lange hält das Eis? Zuerst einmal bis Mai, zum Schluss waren wir schon bis Oktober, auf der Uni haben wir es einmal gehabt bis 8. Oktober und die Schüler haben müssen wetten, wie viel drinnen ist. Und das war immer totaler Heckmeck. Super, im Sommer, weißt du, wenn sie im Boot waren und alle mit am Eis gehämmert haben, weil es ist echt viel überblieben. Das hat wenn du mitten am Hauptplatz von Feldkirchen und auf einmal kriegst, keine Ahnung, im Juli plötzlich so ein Eishaufen raus. Also das Blöde ist nur, jetzt haben wir kein Eis mehr. Also letztes Jahr war das erste Mal, dass der Weißensee einfach das Eis nicht gehabt hat. Gell? Verstehst du, das ist so Klimazeugen auf Brutalität. Nicht? Jetzt haben wir so eine gute Idee, europaweit haben sie es nachgebaut, unsere Eisblockwände. Gell? Und jetzt haben wir kein Eis mehr. Die wollen nicht von einer Brauerei da Eis ausholen. Gell? Also ich habe dann immer viel Kultur und Klima zusammen. Also viele meine anderen haben immer gesagt, du bist da, was soll denn das? Gell? Aber mit Musik und mit dem Ganzen kann man das anders formatieren. Gell? Und die Schüler auch, dass dort auftreten. Und also es ist nicht, ist indirekt. Versteht sich nicht nur eine Kurvenzahlen und Kilo CO2. Also ich wäre komplett narrisch, wenn es heißt minus 25 CO2, Fußabdruck. Da, das ist ein Wissen, das kann man sich echt in die Haare schmieren. Gell? Ohne Musik und Kultur geht gar nichts. Und solche Sachen, also da muss man, glaube ich, als Schule auch nachdenken, wie man interaktiv das macht. Weil rein Geografie, gell? Also, das sind so Dinge, die man im Kunst- und Kulturbereich sehr gut unterbringen kann, damit die Schüler da was ein bisschen, wie soll ich sagen, wegkommen von diesen, wie soll ich sagen, zum Beispiel einer der wichtigsten Dinge ist, dass wenn ich die Schüler mal das Heizsystem der Schule, dass man in den Heizraum geht, dass man einfach mal das Betrieb sind, die sitzen 8 Jahre vielleicht dort nicht und das sind so also geheime Orte, wo du auch nicht hingehen darfst. Das soll ja Grundwissen auch da sein. Nicht? Wir haben was ganz Neues und auf das ich stolz bin, wenn wir es schaffen, Klimaklauen. Also man glaubt gar nicht, also nicht nur rote Nasen, sondern was so Clowns rüberbringen.
Nach dem ersten Vortrag geht es in die Pause. Mit Weltladen Biobrot und Verkostung, aber auch zu Fragen und Diskussionen. Auch die selbstgebauten Energie- und Stromversuche sind interessant. Es wird getestet und besprochen. Wir haben die Zeit genutzt, um die Seminarteilnehmerinnen zu interviewen.
Sehr kurzweilig, sehr interessant und sehr informativ. Für die Schüler ist es auch sehr interessant, vor allem was ihr Konsumverhalten anbelangt, dass sie das ein bisschen reflektieren oder einfach sich einmal Gedanken machen, ja, was kann ich eigentlich mit meinen aktiven Tätigkeiten da auslösen oder wie kann ich da irgendeinen Beitrag liefern dazu?
Dass das Thema sehr vielschichtig und vielseitig ist, also dass man das in so vielen Bereichen irgendwie integrieren kann oder dass es integriert ist, das ist sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Worum es geht, um es jetzt, wie besprochen, um die Heizung geht in der Schule oder um ja, das Lichtmanagement, einfach Bewusstsein schaffen bei den Schülern. Das ist bei vielen einfach nicht vorhanden. Und das kann man immer einbauen. Also es geht immer. Also es gibt sehr wohl Schüler, die zu denken beginnen, dass das eigentlich kein Aufwand ist, dass das mit einem Knopfdruck, wenn man jetzt ans Licht denkt, machbar ist. Und manche sind da sehr lernresistent nach wie vor. Aber das hat man in der Gesellschaft auch immer. Also, aber man darf nicht aufgeben.
Ja, also ich finde, das ist sehr interessant. Man kann eigentlich gut folgen und ich finde auch, dass man ganz gut die Sichtweise aus der Praxis erkennen kann. Das finde ich doch, weil wir sind ja doch in der Schule immer wieder so ein bisschen in einem abgeschlossenen System und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man da so ein bisschen die Realität immer wieder vor Augen geführt kriegt. Also ich würde sehr gerne so einen Workshop durchführen. Das wäre ganz toll, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, auf jede Altersgruppe individuell abgestimmt. Und also ich würde denken, das Einladen von Experten von außen in die Schule, das bringt doch sehr, sehr viel. Das würde ich sehr gern machen, ja.
Ja, mein Eindruck ist, dass der Vortragende sehr, sehr bei der Sache dabei ist. Er hat wirklich eine Ahnung davon und man kriegt wirklich einen guten Eindruck, was Klimabündnis Österreich eigentlich vorhat oder was die Intention ist. Auf jeden Fall. Also ich bin immer für so Sachen offen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man immer wieder Inputs kriegt. Und mir hat diese Eisblockwette hat mich interessiert. Und da habe ich gleich mal überlegt, ob man das irgendwie bei Vorhandensein von Eis, ob man das nicht irgendwie umsetzen könnte bei uns im Schulhof oder so. Mir hat auch dieses mit den Folien, dass die Kinder halt verschiedene Klimazeugen sich als Anlass nehmen, um dann wirklich so auch Folienplakate zu gestalten, um dann eventuell Ausstellungen selbst zu gestalten, ohne dass man als Lehrer mega Input gibt. Also das ist aus meiner Sicht, würde ich für gut empfinden, ja? Also rein aus didaktischer Natur. Es wird gut angenommen, ich merke nur, es ist derzeit ein bisschen so diese dystopische Vorstellung, ja, wenn man sich sagt, okay, wie wird sich Armut in den nächsten 50 Jahren entwickeln, wie wird sich das Klima entwickeln, geht es bitte von rechts, rechts ist ganz schlecht, bis nach links ist sehr gut, sehen die Jugendlichen das sehr dystopisch derzeit und das ist natürlich die Frage, wie könnte man die Jugend so in diese Schiene bringen, okay, ich mache irgendwas in dieser Hinsicht, damit da wieder ein bisschen in die positive Schiene gelenkt wird. Also das wäre interessant.
Gestärkt geht es zurück in den Hörsaal A der Pädagogischen Hochschule in Klagenfurt zum zweiten Teil des Seminars. Klimawandel allgemein mit Magister Christian Finger.
Ich möchte ein bisschen was zur Ausgangssituation sagen und da sehen Sie gleich ein paar animierte Folien, die wir im Unterricht verwenden. Weltweit, global ist die Temperatur ca. um 1,1 Grad schon angestiegen. Eigentlich müsste man schon 1,2 Grad sagen. Das Problem ist, es verteilt sich nicht global gleich. In Kärnten haben wir einen Temperaturanstieg von 2 Grad. Um den Nordpol haben wir einen mittleren Temperaturanstieg schon von 4 Grad. Und beim Nordpol, das ist schon eher kritisch. Es gibt manche, sehr wenige, die das ein bisschen anzweifeln. Die Kurve da, das ist der eindeutige Beweis, dass wir Menschen in das Klimageschehen eingegriffen haben. Das sind Eisbohrkernanalysen aus der Antarktis und aus Grönland. Da bohrt man runter, holt die Eisbohrkerne rauf. In den Eisbohrkernen hat man Lufteinschlüsse. Da kann man genau rausmessen, wie viel CO2 da drinnen war. Und über Isotopenmessverfahren kann man auch ziemlich genau sagen, wie warm es früher war. Und da sieht man diese natürliche Schwankung, die hat es über... Also es gibt schon Kurve über 800.000 Jahre, die schauen genauso aus. Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ist immer zwischen 280 Teilchen pro Million und 180 Teilchen pro Million geschwankt. Viel CO2 heißt warm, wenig CO2 heißt kalt. Das ist ein 100.000-Jahres-Zyklus, der mit den Erdparametern zusammenhängt. Das ist das Einzige, was wir empirisch wissen. Die CO2-Konzentration ist drastisch nach oben geschossen. Wir stehen jetzt bei 416 Parts per Million. Den Wert haben wir ungefähr vor 3 Millionen Jahren das letzte Mal erreicht. Und das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass wir Menschen in das Klimageschehen eingegriffen haben. Wenn man jetzt ganz kritisch sein könnte, kann man sagen, diese Langzeitkurven können kurzfristige Ausschläge nicht abbilden. Das sind längerfristige. Und wenn wir dieses 2-Grad-Ziel, ich rede jetzt einmal vom 1,5-Grad-Ziel, halten wollen, dann müssten wir massiv bis Mitte des Jahrhunderts die ganze Weltwirtschaft dekarbonisieren. Das heißt, wir müssten raus aus den fossilen Energieträgern. Das ist die letzte offizielle Bilanz, die ich gekriegt habe. Wir stehen ca. bei 43 Gigatonnen. Wir haben noch ein Budget fürs 2-Grad-Ziel von ca. 700 Gigatonnen. wenn wir, was wir eigentlich anstreben sollten, das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, haben wir nur noch ein Budget von 400 Gigatonnen. Das heißt, wir müssen massiv mehr unternehmen, um eben das Ziel zu erreichen. Aber auch wenn man es nicht erreicht, das ist dieser berühmte Spruch, jedes Zehntelgrad zählt. Weil wir steuern ja eher auf so eine 2,5-Grad-Plus-Welt global zu. Wie schaut es in Österreich aus? Man misst das immer, die Benchmark ist immer 1990. Wir haben eigentlich nie wirklich eingespart. Durch die Pandemie ist es runtergegangen. Wir stehen bei 73,6 Millionen CO2-Äquivalenten. Ganz kurz, wer sind die Emittenten in Österreich? Das ist vor allem die Energie und die Industrie. Da gibt es ja die Unterscheidung von solchen Betrieben, die dem sogenannten Emissionshandel unterliegen, das sind fast 40%. Dann die anderen, das sind eher die kleinen und die Gewerbebetriebe, die emittieren 7,2%. Der Verkehr ist schon ein großer Treiber, ca. 30%. Gebäude und Landwirtschaft, das sehen Sie selber, um die 10%. Wir haben in vielen Bereichen eigentlich eingespart. Ich bleibe jetzt einmal bei den Gebäuden. Da emittieren wir wesentlich weniger, gerade in Kärnten. Viele haben ihre Häuser saniert, viele haben umgestellt auf Pellets, die größeren Betriebe und Landwirtschaft auch wieder auf Hackschnitzel. Es gibt viele Nahwärmenetze, die auf Biomasse laufen. Die Energie hat eigentlich auch schon eingespart. Nur all die Einsparungen nutzen nichts. Und das ist vor allem auch der Pferdefuß beim Klimaschutz in Kärnten. Alles, was wir einsparen, wird überkompensiert durch den Verkehr. Wir fahren immer mehr mit dem Auto, unsere Autos werden immer größer und schwerer. Das heißt, die ganze Motorenentwicklung nutzt uns nichts, die Effizienz wird aufgefressen durch die Erhöhung des Gewichts und der Leistung.
Dass die wechselnde Konzentration von Kohlenstoffdioxid ein wesentlicher Faktor für die Erklärung der großen Temperatursprünge zwischen Warm- und Eiszeiten sein könnte, war schon am Ende des 19. Jahrhunderts Teil von Berechnungen. Erste einfache Klimamodelle entstanden auf der Grundlage von monatelangen Berechnungen. Heute wird auf Klimakonferenzen über Lösungen diskutiert, aber die Strukturen sind komplex und Erfolge bleiben leider aus.
Das internationale Klimarecht und die internationale Klimapolitik hat den Nachteil, dass die Verbindlichkeit relativ schwach ist. Weil das sind völkerrechtliche Verträge und man muss letztendlich sagen, das Völkerrecht basiert mehr oder weniger auf Freiwilligkeit. Sprich, wenn irgendein Nationalstaat mit der Klimapolitik nicht mehr einverstanden ist, dann treten die einfach aus dem Vertragsrahmen aus. So wie unter der Trump-Administration die USA aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten ist. Dann gibt es das EU-Recht, das ist schon verbindlicher. Da sind die Akteure der Ministerrat, die EU-Kommission, das Parlament und die Nationalstaaten. Da gibt es schon sehr verbindliche Rechtsformen. Das sind die Verordnungen, die sind in den Nationalstaaten direkt verbindlich. Und die Richtlinien sind sozusagen Grundregeln, die dann in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Wer sind die Akteure? Man muss grundsätzlich sagen, die internationale Klimapolitik ist ein Spielfeld der Nationalstaaten. Die Klimaverhandlungen sind Regierungskonferenzen. Die Nationalstaaten schicken da Delegationen und die führen die Verhandlungen. Das Kyoto-Protokoll und der Vertrag von Paris, das sind völkerrechtliche Verträge. Wobei jetzt so nebenbei anmerkt, das Kyoto-Protokoll hat Sanktionsmechanismen gehabt. Der Vertrag von Paris hat keine Sanktionsmechanismen. Das ist einer der wenigen Schwachpunkte vom Pariser Abkommen. Die EU ist ja auch ein Völkerrechtssubjekt und nimmt als EU bei den Delegationen teil. Dann gibt es verschiedenste Interessensgruppen, die wechseln auch dauernd. Da gibt es zum Beispiel die Gruppe der 77 und China, das sind vor allem die Entwicklungsländer, die natürlich darauf hinweisen, Freunde, ihr habt, also ich sage das jetzt salopp, die Industrieländer haben sich wirtschaftlich entwickelt, indem sie massiv die fossilen Energieträger genutzt haben und wir haben auch Anspruch auf Entwicklung. Dann gibt es die erdölexportierenden Staaten, die OPEC ist da vertreten, die Europäische Union. Dann gibt es spezielle Gruppen, die Umbrella Group, da wechselt immer wieder, da gibt es manche, steigen da wieder aus, manche steigen wieder ein. Japan, USA, Australien, Russland, die bremsen da eher in Bezug auf den Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Und dann gibt es eben, und das ist das Positive auch an den Klimakonferenzen, dass Staaten, die sonst eigentlich nie Gehör und Gewicht erlangen, dass die bei den Konferenzen dann durchaus auch als gemeinsame Gruppe Interessen durchsetzen können. Die Alliance of the Small Island States, die ja massiv einfordern, eine deutlichere Reduktion der Emissionen, weil die sind ja jetzt schon in ihrer Existenz bedroht. Dann gibt es die Gruppe der Last Developed Countries, die haben ungefähr die gleichen Interessen. Dann sind natürlich viele Nichtregierungsorganisationen, NGOs vertreten. Ich war sozusagen als Vertreter von Klimabündnis Österreich dort. Und was natürlich auch ganz stark dort vertreten ist, sind Lobbyisten von verschiedensten Wirtschaftsbranchen, aus der Erdöl- und Gasbranche dort, weil das wird jetzt das Thema werden in der Zukunft. Wie wird Afrika sozusagen in die Zukunft schreiten? Holen die das ganze Gas raus? Das heißt, sie bauen Infrastrukturen, die dann 30, 40, 50 Jahre lang laufen, oder sie steigen jetzt schon um auf Erneuerbare. Und das nächste Problem ist, man kann Verträge schließen auf Regierungsebene, was immer man will. Sie sind erst national, also als national gültige Rechtsnorm verbindlich, wenn das ratifiziert wird. Und das ist das nächste Problem. Das heißt, die Parlamente müssen diesen Rahmenvereinbarungen zustimmen, wie beim Gesetzesbeschluss. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und es gibt natürlich sehr unterschiedliche Interessenslagen.
Was sind also die Klimaschutzziele und was bedeuten sie im Fall von Österreich?
Ab 2050 soll eine sogenannte Treibhausgasneutralität, das heißt Netto-Null-Emission, erreicht werden. Was bedeutet Netto-Null? Zum Beispiel in Österreich haben wir viel Wald. Der Wald speichert viel CO2, das, was sozusagen natürliche Systeme speichern. Das können wir rausblasen, nicht mehr. Was sind die Treibhausgase, die geregelt sind im Vertrag von Paris? Das ist das Kohlendioxid, Methan, die Stickstoffoxid und die sogenannten F-Gase. Das sind reine technische Gase, die es in der Natur nicht gibt. Dann werden diese ganzen Sachen, wenn er bilanziert, immer, wahrscheinlich wissen Sie das eher, aber ich erwähne es doch, man rechnet alles in CO2-Äquivalente um. CO2 hat die Wirksamkeit von 1. Methan oder die Stickstoffoxid haben wesentlich größere, sind größentlich klimawirksamer. Also bleiben wir bei Methan. Ein Kilo Methan ist 23 Mal so klimawirksam wie ein Kilogramm CO2. Und in den Bilanzen werden alle anderen Gase in CO2-Äquivalente umgerechnet. Die EU hat sich natürlich auch aufgrund des Vertrags von Paris auf das 2-Grad-Ziel entschlossen, das anzustreben, wieder 1,5 Grad, und da ist halt, das werden Sie jetzt oft lesen, der Green Deal. Der Green Deal ist ein Konglomerat aus verschiedensten Verordnungen und Richtlinien. Das gibt es ein Klimagesetz, einen europäischen Klimapakt. Ganz wichtig ist dieses Gesetzgebungspaket Fit for 50-50. Dann gibt es verschiedene Richtlinien, erneuerbare Energie, die Energieeffizienzrichtlinie und auch die Schaffung eines Klimasozialfonds. Und das ist verbindlich. Das heißt, wenn ein Land das nicht einhaltet, es gibt ja in der EU dieses typische Vertragsstrafenverfahren, dann müssen sie zahlen. Österreich hat ja in der Kyoto-Periode ja Emissionsrechte zukaufen müssen. Fit for 50-50, für Österreich heißt das, in Österreich muss man um 55% Ausgangslage ist 1990 reduzieren.
Nach den beiden Vorträgen wurden auch noch weitere Workshops vorgestellt. Luca Egger brachte Auszüge aus dem Workshop E-Mobilität. Frau Dr. Magdalena Gelasco erklärte das Projekt EU Youth Cinema Green Deal. Und auch neu seit 2022 wurde der Climate Cast Workshop vorgestellt. Die Teilnehmenden erhielten auch Bildungsmaterialien zum Thema Klimawandel. Und was konnten sie sich aus der Veranstaltung mitnehmen?
Eben, wenn man das noch einmal schwarz auf weiß sieht, was da wirklich passiert und wie eben ja, der Klimawandel auf uns wirkt und auch die Erderwärmung, die Ziele wahrscheinlich einfach nicht so erreicht werden können. Das ist dann schon noch einmal ja, prägend, wenn man das so sieht.
Ich glaube, wir haben so ein guter Einstieg in das Thema, um sich vielleicht auch selbst noch einmal sich zu hinterfragen, zu reflektieren, auf den eigenen Gebrauch jetzt oder Transport, sage ich einmal, hinbezogen. Und ich denke, das ist auch etwas, was man mit in die Klasse nehmen kann, also nicht nur für sich persönlich, sondern auch den Kindern weitergeben kann, dass es da jetzt schon eine Entwicklung gibt, die zu berücksichtigen ist und die wir ständig verfolgen sollten. Also die nicht irgendwie im Hintergrund verschwinden sollte wieder, sondern wo man sich damit beschäftigen soll und es auch viele Möglichkeiten gibt. Wir als Lehrer sind ja meistens relativ breit aufgestellt, da müssen breit aufgestellt sein, und wenn es da Experten in gewissen Nischen oder in gewissen Bereichen gibt, dann sollte man das auf alle Fälle für den Unterricht nutzen, vor allem wenn es auch praxisbezogen ist, so wie es da angeboten wird, dann ist es auf alle Fälle eine sinnvolle Sache für die Kinder.
Ja, also für mich persönlich war es eigentlich gar nicht so klar, dass es eigentlich so viel Angebot gibt in Bezug auf Workshops für die Schüler. Es war mir gut, da ein bisschen einen Überblick zu kriegen und auch die Broschüre, die wir da jetzt erhalten haben, also dass man da eventuell dann sich etwas aussucht, irgendwas Passendes für seine Schule. Da ist ganz sicher was dabei, wo die Schüler auch irgendwie praxisnah das Ganze mitgestalten können, weil ja, wie gesagt, das ist halt echt nicht irgendein Problem in ihrer täglichen Erfahrungswelt und dadurch wird ihnen das einfach näher gebracht.
Ganz sicher ganz viele Denkanstöße gegeben. Es hat aus den verschiedensten Bereichen jetzt Sichtweisen gegeben, Vorträge, die dahin geführt haben. Es ist viel diskutiert worden im Nebenraum, wo wieder neue Sichtweisen entstanden sind. Der Christian Salmhofer hat natürlich eine eigene Sicht auf die Dinge. Da stoßt er sehr viel an damit, weil er es ganz unkonventionell macht. Aber ich glaube, es war trotzdem ganz gut.
Das Fortbildungsseminar an der Pädagogischen Hochschule war für alle Teilnehmenden und Vortragenden eine Bereicherung. Man freut sich auf ein nächstes Mal und auch in diesem Sinn bedankt sich ClimateCast fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast, liked uns auf Facebook und Instagram und bis dahin alles Gute.
ClimateCast, der Klimabündnis-Podcast.